Deutschlandfunk. Der Tag.
Ärgert mich schon, weil ich sag mal, die Bürger müssen es letzten Endes ja bezahlen.
Und hier hat man das Gefühl, hier entsteht eine Selbstbedienungsmentalität.
Ich denke mal schon, dass das ARD, ZDF, also den Öffentlich-Rechtlichen, den schaden wird.
Tja, da kann man wohl sagen, Letzteres stimmt auf jeden Fall. Der Skandal beim RBB rund um die damalige Intendantin Patricia Schlesinger hat vor allem dem RBB, aber auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt geschadet und hat alle ziemlich in Erklärungsnot gebracht. Heute vor genau einem Jahr ist Patricia Schlesinger zurückgetreten und wir wollen mal gucken, was hat sich seitdem eigentlich getan. Und die AfD war fleißig an den vergangenen zwei Wochenenden. Sie hat ihre Kandidaten für die Europawahl aufgestellt und das Programm definiert. Da heißt es jetzt nicht mehr, wir wollen den Dexit, sondern
ein Bund europäischer Nationen.
Was die AfD-Forderungen in der Praxis bedeuten würden und ob wir nach der nächsten Europawahl einen riesigen rechtsextremen Block fürchten müssen, an dem politisch dann vielleicht niemand mehr vorbeikommt, das klären wir auch. Der Tag am 7. August 2023 mit Josephine Schulz. Hi. Wir springen mal genau ein Jahr zurück. Da ist Patricia Schlesinger von ihrem Posten als RBB-Intendantin zurückgetreten, nachdem immer mehr Anschuldigungen gegen sie erhoben wurden. Da ging es zum Beispiel darum, dass sie Beitragsgelder genutzt haben soll für private Abendessen, für einen viel zu luxuriösen Dienstwagen. Es ging auch um undurchsichtige Gehalts- und Prämiensysteme beim RBB und um Beraterverträge, wo der Vorwurf im Raum steht, dass die gezielt bestimmten Leuten zugeschachert wurden.
Wir werden bezahlt von den Menschen in Berlin. Und deswegen haben auch die Menschen in Berlin ein Anrecht drauf, dass wir das alles sauber aufarbeiten und sagen, an welcher Stelle wurde wirklich wie viel Geld verprasst.
So damals das Versprechen von RBB-Chefredakteur David Biesinger. Christoph Sterz aus unserer Medienredaktion beschäftigt sich schon sehr lange damit und kann uns jetzt mal erzählen, welche Folgen das konkret alles hatte, ob oder was sich geändert hat. Hallo Christoph.
Guten Tag.
Lass uns mal mit der Hauptperson in diesem ganzen Skandal anfangen, mit Patricia Schlesinger. Da gab es ja damals eine ganze Reihe an Vorwürfen von Beraterverträgen, teuren privaten Abendessen, Massagesitze, teures Büro und so weiter und so fort. Was von diesen ganzen Vorwürfen ist denn bisher aufgearbeitet, also auch juristisch geklärt?
Tja, nix. Also aufgearbeitet ist, es wird gearbeitet, aber abgeschlossen ist es noch nicht. An dieser Stelle der wunderbare juristische Disclaimer. Es gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Schlesingers Anwälte weisen in ihrem Namen alle Vorwürfe zurück. So, das müssen wir einmal sagen. Aber ansonsten ist das so, dass im Moment, na, was heißt im Moment, schon seit ein paar Monaten die Berliner Generalstaatsanwaltschaft ermittelt. Also es gibt Ermittlungen, eben wegen des Verdachts der Untreue und der Vorteilsannahme. Und die ermitteln nicht nur gegen Schlesinger, sondern auch unter anderem gegen ihren Mann, gegen den damaligen quasi Chefkontrolleur des RBB und auch noch gegen zwei weitere Personen, die damals weit oben im RBB waren. Und das Interessante ist aber, die ermitteln anscheinend sehr akribisch. Die wollen wahrscheinlich erst nächstes Jahr Ergebnisse offenlegen. Dann gab es noch so interne Ermittlungen vom RBB, beziehungsweise die haben das an so eine Anwaltskanzlei abgegeben. Das ist auch wieder eine Geschichte für sich, weil das auch mega lange gedauert hat. Die haben das vor kurzem gestoppt, aber nicht mit einem richtigen Ergebnis, nur so Zwischenergebnissen. Alleine diese Prüfung hat über 1,5 Millionen Euro, wahrscheinlich eher so Richtung 2 Millionen Euro gekostet. Also das heißt, ja, so richtig geklärt ist nichts, aber es gibt halt wirklich schon sehr viele verschiedene Indizien und auch Recherchen, die darauf hindeuten, dass es da eben bei Patricia Schlesinger einen, ja, sagen wir mal, sehr luxuriösen Führungsstil mindestens das gegeben hat.
Mhm, aber ob davon jetzt irgendwas strafrechtlich relevant ist, da sagst du, wie gesagt, ist noch nichts.
Genau, da ist noch nichts entschieden. Es ist sogar so, dass sie selber den RBB verklagt hat, weil sie noch Geld von denen haben will, Stichwort Ruhegeld und so. Sie hat inzwischen übrigens auch einen neuen Job. Das müsste dann auch noch verrechnet werden, so.
Mhm.
Und dann hat aber wiederum der RBB zurückgeklagt und sagt, naja, also wir würden auch schon noch gerne Geld von dir haben, weil du da ziemlich unserer Meinung nach freihändig das Geld zu deinen Gunsten, aber nicht zu unseren Gunsten ausgegeben hast und Geld verschwendet hast. Also da gibt es wirklich so die verschiedensten Verfahren und Gemengelagen.
Okay, also juristisch müssen wir noch ein bisschen abwarten. Was ist denn intern beim RBB passiert, um ja eine solche Art von, wie du sagst, luxuriösem Führungsstil vielleicht in Zukunft zu unterbinden?
Also erstmal ist Patricia Schlesinger zurückgetreten, heute vor genau einem Jahr. Dann ist sie auch noch nachträglich gefeuert worden vom RBB. Dann gab es eine oder gibt es immer noch eine Interimsintendantin, Katrin Ferner heißt die. Das ist die Verwaltungsdirektorin vom Westdeutschen Rundfunk. Das wird sie auch wieder werden, nachdem sie da ihren Kurztrip für ein Jahr quasi nach Berlin unternommen hat, beziehungsweise Potsdam. Ja, und die hat ordentlich aufgeräumt. Die hat mal Kassensturz gemacht, mal geguckt, wie so der Führungsstil von Patricia Schlesinger sich auf die Kassen ausgewirkt hat. Nicht so gut. Also die müssen ordentlich einsparen. Ja, so also 50 Millionen Euro, man muss dazu wissen, die hatte zum Beispiel so ein riesiges Immobilienprojekt. Also so, die wollten halt so eine tolle neue Hütte für den RBB bauen, so ein modernes Medienhaus. Und das ist halt auch alles irgendwie völlig aus dem Ruder gelaufen mit der Planung. Also das ist nicht gebaut worden, das ist dann auch gestoppt worden. Ja, und da hat jetzt eben Katrin Fernau gesagt, okay, wir müssen echt mal sparen, damit es uns überhaupt noch in den nächsten Jahren gibt. Und inzwischen gibt es auch schon wieder eine Nachfolgerin der Zwischennachfolgerin sozusagen, Ulrike Demmer, und deren Hauptaufgabe wird es dann auch erstmal sein, irgendwie den Laden zusammenzuhalten, weil zum Beispiel sie hat auch gar keine funktionierende Geschäftsleitung, die sind quasi alle gegangen worden oder gegangen, und da muss jetzt erstmal dieser ganze Laden zumindest oben komplett neu aufgebaut werden.
Und wenn du sagst Sparzwang, kann man da jetzt schon sagen, wie der sich äußert, an welchen Ecken gespart wird?
Im Programm.
Okay, alles klar.
Also das ist tatsächlich so relativ die deutliche Botschaft von Katrin Fernau. Wir können hier nicht mal irgendwie eine Miete auflösen oder so, sondern wir müssen richtig ans Programm ran. Das musste der RBB schon oft, das muss er jetzt wieder. Und das findet die Belegschaft natürlich so begrenzt gut.
Mhm. Hast du da Kontakte? Also weißt du, wie da die Stimmung ist? Die war ja ziemlich am Boden.
Ja, die war ziemlich am Boden. Interessant ist immer, um das zu erfahren, muss man eigentlich immer nur das in diesem Punkt wirklich sehr vorbildlich gemachte RBB-Medienmagazin von Jörg Wagner hören, weil der da sehr offen ist, und der hatte auch vor kurzem anonym eine Mitarbeiterin, eine Freiberuflerin, die sagt, ja, der Laden ist kaputt und wird immer kaputter. Oben wird Champagner getrunken und unten sind wir quasi die Sklaven, die rudern, so ungefähr. Und das habe ich auch in den Gesprächen auch schon letztes Jahr, war die Stimmung halt super schlecht. Und auch die ganzen neue Intendantinnenfindung, das war alles irgendwie so ein bisschen schwierig. Und deswegen sind da große Zweifel, ob jetzt so die große Reinigung jetzt kommt. Zumindest scheint nicht so das Gefühl zu sein, dass das kommt intern.
Der RBB gibt ja jetzt auch verschiedene Sendungen ab. Mhm. Da gab es jetzt eine große Debatte ums Mittagsmagazin, das an den MDR gehen soll, und dann um den Austausch von Moderatorinnen mit Migrationsbackground, was vielleicht nochmal eine andere Geschichte ist. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, wenn der RBB Sendungen abgibt, um selber zu sparen, inwiefern hilft das insgesamt, was die Verwendung der Rundfunkbeiträge angeht? Weil dann zahlt es ja einfach nur eine andere Rundfunkanstalt.
Dann muss es in dem Fall zum Beispiel der MDR machen, genau. Naja, also es gibt aber Sachen, die der MDR oder WDR oder wer auch immer nicht macht, nämlich wenn zum Beispiel der RBB im Regionalen spart, dann übernimmt das ja niemand, dann ist das einfach weg, dann ist das ein Verlust für die Hörerinnen und Hörer und die Gesellschaft, aber es ist natürlich schon so, dass die ganze Geschichte extreme Auswirkungen auch auf die anderen Öffentlich-Rechtlichen hatte und hat. Weil alleine wegen dieses Entrüstungssturms, der immer noch anhält, und dieses Klischees, das dann halt zum Teil auch eingelöst wurde, eben durch diesen Fall, ne, die machen mit unseren Rundfunkbeiträgen, was sie wollen, und die Medienpolitikerinnen und Politiker, die seit Jahren sagen, ihr müsst sparen, haben dann natürlich ein Argument zu sagen, naja, ihr macht's nicht, also jetzt müssen wir ja mal wirklich ran, und so geht's nicht, und wir machen euch am Ende irgendwie den Rundfunkbeitrag von derzeit 18,36 Euro pro Monat und Haushalt. Nee, also das ist jetzt schon zu viel, und die haben natürlich jetzt Argumente und Wasser unterm Kiel.
Was hat sich denn da bei den anderen Rundfunkanstalten getan? Oder würdest du sagen, da hat vielleicht insgesamt ein Problembewusstsein eingesetzt? Weil es wurde ja dann viel auch geredet über hohe Gehälter, ja, über hohe Pensionsansprüche, Privilegien wie Chauffeure und so weiter?
Also es wurde viel geredet, das ist schon richtig. Und es wurde auch ein bisschen was beschlossen. Zum Beispiel gibt es tatsächlich ein paar, ich würde fast schon sagen, vorbildliche Intendanten, Intendantinnen, die freiwillig auf die Erhöhung ihres Gehalts verzichtet haben. Es gibt auch Landesregierungen, die gesagt haben, wir deckeln das. Im Saarland zum Beispiel ist das so.
Auf wie viel?
Das ist auf jeden Fall so, ich glaube 180.000 Euro, also um die 200.000 meine ich, ist es gewesen. Und das ist auch das, wo sich die neue RBB-Intendantin einsortieren wird. Das ist halt schon weniger zum Vergleich. Der Großverdiener Tom Buro vom WDR kriegt immer noch so ein bisschen mehr als 400.000 Euro im Jahr. Und da sagen die dann, also wäre es ja schon eine Message einfach zu sagen, ich weiß, das senkt den Rundfunkbeitrag fast nicht, ne? Oder wahrscheinlich senkt es ihn gar nicht. Aber man könnte ja einfach sagen, okay, ich habe die Botschaft verstanden und sende jetzt selber eine, ich will weniger oder so. Das könnte man ja machen. Aber stattdessen ist das alles irgendwie immer nur so klein, klein. Und ich habe mir nochmal extra die Pressemitteilung nach dem letzten Treffen der ARD-Intendantinnen und Intendanten angeguckt. Und im Ernst, was steht da drin? Da steht drin, wir wollen was machen. Und davor in der Konferenz stand, wir wollen prüfen, was wir machen können. Aber dass mal so richtig jemand so an die heißen Eisen rangeht und sich mal anguckt, okay, was können wir denn wirklich lassen? Auch die Medienpolitik macht das nicht, weil ich habe letztens, das war ganz witzig, bei Medias Res mit einem in unserem Medienmagazin mit dem CSU-Fraktionschef in Bayern gesprochen und ihn dann gefragt, okay, Sie sagen, es muss gespart werden, wo soll denn dann der Bayerische Rundfunk, welchen Radiosender soll der sein? Da sagt er, nein, also der Bayerische Rundfunk nicht. Da sind wirklich alle Sender sehr wichtig für uns. So, also jeder, ne, sagt, unsere Sachen brauchen wir aber, die anderen, die können sparen. Aber so wird halt kein Schuh draus und da passiert dann überhaupt nichts.
Aber auch wenn man jetzt sagen würde, ans Programm will man vielleicht erst im letzten Schritt rangehen, könnten ja die Medienpolitiker, die Politiker der Länder sagen, okay, wir machen jetzt Gehaltsobergrenzen im gesamten Management und wir sagen keine Dienstwagen mehr, kauft euch ein Fahrrad, fahrt mit der Bahn, so wie das normale Menschen
machen.
Bringt
aber zu wenig. Also du müsstest wirklich, wenn du wirklich, ich meine, es geht ja um über 8 Milliarden Euro im Jahr, was den Rundfunkbeitrag angeht. Also es würde vielleicht so ein paar Cent sinken, aber die wollen ja, vor allem, dass sich der Rundfunkbeitrag auch nicht erhöht. Jetzt haben aber die Sender schon angemeldet für die nächste Beitragsperiode, die im Januar startet, dass der sich möglicherweise sogar auf 20 Euro erhöhen müsste oder vielleicht auf 19 so. Da würde selbst, wenn man Radio Bremen zumacht oder den Saarländischen Rundfunk, das bringt gar nicht so viel. Da muss man wirklich an die ganz, ganz großen Sachen ran. Da muss man so richtig an die Sportrechte ran und so richtig gucken, okay, die, ich glaube, um die 60 Radiosender, ne? Welche Hälfte davon lassen wir denn sein, so ungefähr? Also da müsste halt so richtig was passieren. Aber das passiert nicht und ich glaube, es wird auch einfach nicht passieren.
Okay. Gut, gutes Fazit. Nee, aber dann lass uns noch einmal im letzten Schritt drauf gucken, auf diese Frage große Strukturreform. Du hast jetzt gesagt, wird nicht passieren, dass Radio Bremen geschlossen wird. Aber es gibt ja schon enorm viele Doppelstrukturen. Das würde jetzt, glaube ich, niemand abstreiten. Also passiert da was, das...
Also da passiert schon was und das muss ich auch sagen, die sparen auch, die sind auch gezwungen worden, von der Medienpolitik zu sparen. Es sind schon Reformen angestoßen worden, es passiert was, nur es passiert einfach nicht genug. Es dauert alles viel zu lange, die Landesregierungen brauchen immer eine Einstimmigkeit, das ist auch super schwierig. Und dann sind da ja auch noch die Intendantinnen und Intendanten, die auch eigene Interessen haben und so. Also es ist eine echt Medienpolitik, macht als Beobachter, der ich bin, keinen Spaß und das macht, glaube ich, auch denen keinen Spaß. Das ist wirklich kompliziert, aber das nützt ja nichts. Also es muss ja was passieren, das ist ja völlig klar, weil jetzt auch durch das Erstarken, zumindest was die Umfragen sagen, zum Beispiel der AfD oder wenn wir uns angucken, was im Moment alles den Öffentlich-Rechtlichen zum Teil natürlich zu Recht vorgehalten wird, aber die haben ein echtes Problem so und da müssen die jetzt echt mal ran, auch um ihr Image aufzubessern und zu zeigen, ja, wir wollen was verändern und wir machen das aus eigener Kraft. Einfach mal zum Beispiel gucken, okay, wir haben die nächste Fußball-WM der Männer. Wir entscheiden uns jetzt, wir übertragen nur noch das Finale. Das müssen wir nämlich übertragen. Das steht so im Staatsvertrag, aber mehr machen wir nicht. So, und dann gucken wir einfach mal, wie das ankommt, wie das wird. Das ist so ein Pilotprojekt. Und dann gucken wir 4 Jahre später, ob wir uns die Rechte wieder kaufen. Solche Sachen, das würde ich machen.
Solange du nicht den Tatort streichst, ist alles okay für mich. Danke dir, Christoph.
Ja, gerne.
Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann.
Von Björn Höcke hat man jetzt wahrscheinlich auch nichts anderes erwartet als solche ziemlich harten Aussagen. Und da ging an den vergangenen 2 Wochenenden in Magdeburg vieles in eine sehr ähnliche Richtung.
Ich glaube, niemand im Saal möchte, dass Ursula von der Leyen außenpolitische Interessen vertritt für unser deutsches Vaterland.
Wir brauchen keine Gesetzgebung auf EU-Ebene über Antriebstechnologien. Wir brauchen einfach nur unseren deutschen Verbrennungsmotor.
EU-kritische Töne wäre da wahrscheinlich noch verharmlosend gesagt. Und auch das Personal, das die AfD bei ihrer Europawahlversammlung bestimmt hat, das kommt ganz überwiegend aus dem rechtsextremen Flügel der Partei. Wer zum Beispiel noch mehr wissen will über den Spitzenkandidaten Maximilian Krah, gerne noch mal die Folge vom 28. Juli hören. Da schildert unser Korrespondent Niklas Ottersbach das sehr ausführlich, um wen es da geht. Interessant ist aber, im Programm hat man die Position etwas abgeschwächt. Da wird nicht mehr der Austritt Deutschlands aus der EU gefordert, sondern eine grundlegende Reform der EU. Also man will ein Europa der Vaterländer, das den Mitgliedstaaten in den allermeisten Fragen eben nicht mehr reinredet. Peter Kapern ist unser Korrespondent in Brüssel, ist ja hier auch bekannt im Podcast, und mit ihm habe ich vorhin darüber gesprochen. Peter, kannst du dir da was vorstellen unter diesem Europa der Vaterländer?
Na, eigentlich nicht. Außer man hat das Bild von der Europäischen Union als existierender Superstaat, der wie eine Krake die Mitgliedstaaten aushöhlt und man dann von der Idee beseelt ist, das wieder rückabwickeln zu wollen. Also, um nochmal auf dieses AfD-Europa-Programm zu schauen, die nehmen sich ja nun in erster Linie vor, die EU gewissermaßen rückabzuwickeln.
Genau.
In diesen Bund von Nationalstaaten. Aber damit der herauskommt, müssen alle Mitgliedstaaten zustimmen. Und das ist schlichtweg ausgeschlossen, weil es gibt ja nur zwei Mitgliedstaatsregierungen, die ein ähnliches Projekt verfolgen wie das der AfD, nämlich die Kompetenzverlagerung von Brüssel zurück in die Mitgliedstaaten. Das ist ein Stückchen entfernt von der Einstimmigkeit, die notwendig ist dafür.
Also du sagst jetzt, der Plan ist sowieso unrealistisch. Vielleicht gucken wir trotzdem noch mal auf den Plan. Die AfD spricht ja immer von den früheren, besseren Zeiten vor den 90er Jahren, also meint wahrscheinlich vor dem Vertrag von Maastricht, würde ich jetzt mal denken, und sagt, sie will zurück zur Wirtschaftsgemeinschaft. Jetzt mal unabhängig von den Mehrheiten, wäre das überhaupt möglich, aus der EU heraus die Integration in der Form zurückzudrehen?
Nein, das glaube ich nicht, weil diese Integration ja immer eine Balance ist, ein Interessensausgleich zwischen den Mitgliedstaaten. Also wenn wir nur einmal das Projekt Binnenmarkt nehmen, dann hat dieser Binnenmarkt sehr eindeutige Gewinner und die sitzen im Norden der Europäischen Union und ganz im Zentrum davon, Deutschland. Niemand lebt so profitabel vom europäischen Binnenmarkt wie Deutschland. Würde man diesen Binnenmarkt abseits aller europäischen Politiken laufen lassen, dann würde dies nicht zu einer Integration, sondern zu einer Desintegration Europas führen. Der Reichtum dieses Kontinents würde immer mehr in Deutschland konzentriert werden, um das klar zu sagen. Damit aber die anderen diese Furcht nicht haben müssen, die anderen Mitgliedstaaten, sind diesem Projekt Binnenmarkt ja andere Politikbereiche hinzugefügt worden, die zur Kohäsion führen sollen, also zur Angleichung der Lebensverhältnisse. Mhm. Deshalb gibt es Töpfe in Brüssel, mit denen beispielsweise Projekte in den ärmeren Staaten der Europäischen Union finanziert werden. Das sind die beiden Beine, auf denen die EU steht. Und würde man jetzt dieses eine Bein, nämlich die Kohäsionspolitik, wegschlagen, dann bliebe nur noch dieser Binnenmarkt. Und das würde ja, wenn man das wirklich ganz hart durchdeklinieren wollte, Josefine, darauf hinauslaufen, wenn man dazu die Zustimmung beispielsweise Italiens oder Spaniens oder Portugals oder Griechenlands gewinnen wollte oder Rumäniens oder Bulgariens, würde das darauf hinauslaufen, dass sich diese Länder Deutschland ökonomisch unterwerfen müssten, ohne eigene Perspektive jemals den Anschluss an europäische Standards, Wohlstandsstandards finden zu können. Das wäre ein Kolonisierungsprojekt. Das wäre keine Union, sondern ein Kolonisierungsprojekt. Und wie das mit Zustimmung der zu kolonisierenden Länder funktionieren soll, ist mir einfach ein Rätsel.
Also ich verstehe dich richtig, das, was die AfD da fordert, ist komplett unrealistisch.
Naja, es ist ja nicht nur unrealistisch, es ist ja auch ein Fake. Denn die Leute bei der AfD wissen ja, dass es unrealistisch ist. Und deswegen ist ja das eigentliche Ziel der AfD das, was hinter dem Komma steht, das, worauf sich jetzt die Debatte nicht stürzt.
Nämlich?
Das, was jetzt sozusagen unter der Camouflage-Grenze bleibt. Nämlich, und wenn es nicht funktioniert mit dieser Rückabwicklung der Europäischen Union Richtung Bund von Nationalstaaten, dann sind wir für den Austritt Deutschlands aus der EU. Das steckt da ja hinter.
Das heißt, du
aber
glaubst,
da die AfD ja weiß, dass es mit dieser Rückabwicklung nicht funktioniert, ist eigentlich der Austritt Deutschlands aus der EU das eigentliche Ziel der AfD in diesem Programm so definiert.
Du glaubst, die haben da im Grunde ihre Position gar nicht geändert, sondern machen jetzt nur das, was besser klingt, weil sie wissen, so ein bisschen europäische Integration findet schon noch die Zustimmung der Bürger.
Da ist ein bisschen weiße Salbe auf dem eigentlichen Ziel der AfD verschmiert worden, um ein paar, sagen wir mal, besonders protestlustige oder auch vielleicht nicht besonders sachkundige bürgerliche Wähler auf die Leimroute zu ziehen.
Gleichzeitig wird ja auch gefordert, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr europäische Verteidigungsfähigkeit oder mehr europäische Verteidigungspolitik und dass Europa seine Interessen in der Welt, seine außenpolitischen Interessen stärker eigenständig wahrnehmen soll, auch zum Beispiel gegenüber den USA. Das ist ja eine Position, die durchaus auch andere vertreten. Kann man da sagen, die AfD wird in einigen Bereichen dann doch europäischer oder anschlussfähiger?
Nein, überhaupt nicht, weil die Chiffre, die da bedient wird, im Klartext ist das doch blanker Anti-Amerikanismus, der aus Sicht der AfD dahinter steckt. Wenn man sich den Diskurs von AfD-Wählern, AfD-Unterstützern, von AfD-Politikern anschaut, dann wird doch Europa als und Deutschland als Vasallenstaat der Vereinigten Staaten betrachtet, der von den USA in einen Konflikt hineingeknechtet wird gegen Russland, gegen China. Und nur in diesem Sinne, der Abkoppelung von den Vereinigten Staaten von Amerika, ist die AfD für eine stärkere eigenständige Souveränität der Europäischen Union im Bereich der Verteidigung. Also nicht im Sinne, so wie es andere Staaten verstehen, nämlich einer stärkeren Komponente innerhalb der NATO, gemeinsam mit den USA, sondern getrennt von den USA. Und es gibt nun viele Experten, die sagen, na, damit würden wir uns ja dann Russland gewissermaßen ausliefern. Und wenn man die Russlandfreundlichkeit eines großen Teils der AfD anschaut, ja, dann sage ich, genau das ist das Ziel. Und dieser Ansatz der AfD in der Verteidigungspolitik zeigt ja auch schon das Konfliktpotenzial, das dann diesen Bund von Nationalstaaten, den die AfD da angeblich anstrebt, beseelen würde. Es ist schlichtweg unvorstellbar, dass Länder wie Polen oder die baltischen Republiken oder Tschechien oder die Slowakei diese Abkopplung von den USA mitmachen würden. Da ist also mehr Konfliktpotenzial als sonst irgendetwas drin. Mhm.
Auf der anderen Seite gibt es ja aber gerade zwischen rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien auf EU-Ebene durchaus große Schnittmengen. Die AfD hat jetzt auch den Beitritt zur ID-Partei beschlossen, um eben enger mit anderen Rechtsaußenparteien zusammenzuarbeiten. Wie ist dein Eindruck? Läuft diese Zusammenarbeit der rechtsextremen, rechtspopulistischen Parteien bisher gut? Gibt es da eine Geschlossenheit, eine gemeinsame Strategie, weil ähnliche Ziele?
Naja, diese Geschlossenheit und Gemeinsamkeit gibt es da nicht. Oder anders ausgedrückt, der Internationale, der Nationalisten sind einfach immer wieder enge Grenzen gesetzt. Das erkennt man schon daran, dass diese Rechtspopulisten und Rechtsextremen sich verteilen auf zwei unterschiedliche Fraktionen im Europaparlament, die sich alles andere als grün sind. Um nochmal auf die AfD zu schauen, sie wäre bisher schon Teil der einen Fraktion, nämlich der ID-Fraktion. Die andere Fraktion ist die EKR. Das ist die etwas weniger extremistische, aber gleichwohl durch und durch rechtspopulistische Fraktion. Und die AfD war innerhalb der also wirklich rechtsextremen Fraktion der Rechtsausleger, soll ein Rechtsausleger, der jetzige Spitzenkandidat der AfD für die kommenden Europawahlen, von dieser Fraktion mehrfach ausgeschlossen worden ist. Unter anderem auch wegen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Rechtsabweichlertum. Das zeigt schon, dass diese Fraktionen in sich sehr tiefe Gräben haben, die immer wieder überwunden werden müssen. Es gibt nur wenige Bereiche, in denen sozusagen der Schulterschluss dieser Rechtsextremen funktioniert. Und das ist immer dann, wenn man das Brüssel-Bashing betreiben kann. So, und dann, um diese beiden Fraktionen auch noch zu verstehen, muss man sehen, dass dort inhaltliche große Differenzen existieren. Also beispielsweise der entscheidende Punkt im Moment ist die Position zu Russland. Wie stehst du zu Russland? Wie stehst du zum russischen Angriff auf die Ukraine? Da gibt es eben Parteien wie die polnische PiS, die der EKR angehört. Die stehen natürlich an europäischer, amerikanischer Seite in diesem Konflikt. Die AfD, die FPÖ, die tun dies überhaupt nicht. Die französischen Rechtsextremen von Marine Le Pen auch nur sehr, sehr eingeschränkt. Also das sind so inhaltliche Grabenkämpfe, die da herrschen. Es gibt aber auch noch nationale Grabenkämpfe, denn es gibt hier Länder, in denen es gleich mehrere rechte oder rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien gibt. Und die haben sich dann diesen unterschiedlichen Fraktionen zugeordnet und sind sich nun wirklich nicht grün. Die in einer Kooperation der unterschiedlichen rechten Fraktionen im Europaparlament zusammenzubinden, das dürfte ein Projekt ohne Erfolgsaussicht sein.
Du hast jetzt gesagt, du siehst da nicht die große Gefahr oder Chance aus Sicht der Rechten, dass es da zu einer, ich sag jetzt mal, rechten Internationale kommt, die sich alle verbrüdern und dann zusammen Politik in ihrem Sinne machen. Man hört jetzt trotzdem öfter mal die Befürchtung, dass bei den kommenden Europawahlen, dass es da zu einem Rechtsrutsch kommen könnte, weil in letzter Zeit in vielen europäischen Staaten rechtspopulistische Parteien doch ganz gut Zulauf haben. Glaubst du, dass es so kommt, wie sich die AfD das wünscht, dass die so ein riesiger Block werden, dass man an denen nur noch schwer vorbeikommt?
Nein, das glaube ich nicht. Und das sage ich, ohne verharmlosend klingen zu wollen. Es gibt sehr, sehr zuverlässige Projektionen über den Ausgang der Europawahlen im kommenden Jahr. Und danach muss man festhalten, dass die beiden rechten Fraktionen, EKR und ID, durchaus Zuwächse bekommen werden. In der Größenordnung 10 bis 20 Sitze pro Fraktion. Im äußersten Szenario, das mir vorliegt, kommen beide zusammen. Und ich habe ja eben, glaube ich, sehr präzise beschrieben, warum man nicht von einer nahtlosen Zusammenarbeit dieser Fraktionen ausgehen kann. Aber selbst wenn man das jetzt einfach mal täte, dann kämen beide zusammen auf maximal 180 Abgeordnete im Europaparlament. Das Europaparlament hat derzeit 705 Abgeordnete. Mhm. Und wenn man sich jetzt die Stärke der derzeitigen sogenannten von der Leyen-Koalition anschaut, auch wenn das nur eine informelle Koalition ist, also Liberale, Christdemokraten und Sozialdemokraten, dann werden die selbst bei den schwachen bis mittelmäßigen Verlusten, die ihnen vorhergesagt werden, Größenordnungen zugerechnet, die auf alle Fälle reichen, um auch im nächsten Europaparlament wieder die Pace anzugeben. Das heißt, sie werden niemals in Abhängigkeit von diesen Rechtsextremen kommen, außer sie wollen es. Nein, diesen Rechtsrutsch, den sehe ich nicht kommen. Und dafür gibt es eine sehr banale Begründung. Wir schauen immer auf die einzelnen Länder, in denen Rechtsextreme gerade große Zuwächse haben.
Was ja aber doch einige sind.
Deutschland. Was einige sind. Aber gleichzeitig, und da schauen wir nicht drauf, verlieren Rechtsextreme in anderen europäischen Ländern zur selben Zeitpunkt immer wieder an Zuspruch bei den Wählern. Das heißt, es gibt dadurch, dass wir es bei den Europawahlen mit einem Aggregat von 27 nationalen Wahlen zu tun haben, immer wieder auch ausgleichende Kräfte. Und dadurch werden diese Erdrutsche, sei es nach rechts, sei es nach links, im Europaparlament immer wieder ausgeglichen. Das Europaparlament ist also ein durch die Struktur der Wahlen verursachtes, sehr ausgeglichenes Parlament.
Trotzdem stellt sich ja auch in der EU oder dann im Europäischen Parlament die Frage, wie geht man mit denen um? Diese ganze Diskussion um Brandmauer oder Cordon Sanitaire, wie auch immer man es nennen will. Der EVP und Manfred Weber, dem Fraktionschef, denen wurde jetzt immer wieder vorgeworfen, dass sie das mit der Abgrenzung nicht so praktizieren. Also, dass diese Koalition, von der du gesprochen hast, dass die manchmal gar nicht so stabil ist, sondern teilweise aktiv rechte Mehrheiten gesucht werden. Wie nimmst du das wahr? Ist da was dran?
Ja, es ist so. Und ich habe ja gesagt, es ist eine informelle Koalition. Es ist also nicht zu vergleichen mit einer deutschen Regierungskoalition, sondern es gibt lockere Absprachen, die dazu führen, dass immer wieder die Mehrheit der Abgeordneten dieser drei Fraktionen zusammenfinden. Ich habe ja eben gesagt, dass wir mehrere Projektionen für das nächste Europaparlament vorlegen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, das entscheidende Moment scheint mir zu sein, die Zahlen für Sozialdemokraten und Christdemokraten. Beide werden Sitze verlieren im nächsten Europaparlament, das scheint mir klar zu sein. Und das ist der Albtraum des Manfred Weber, des Fraktions- und Parteichefs der EVP, könnte bedeuten, wenn die S&D tatsächlich an der EVP vorbeizieht, dass die Sozialdemokraten Anspruch erheben auf den mächtigsten Posten in Brüssel, das ist der Posten des Kommissionspräsidenten. Und das ist es, was Manfred Weber auf jeden Fall verhindern will. Jetzt versucht er, auf der rechten Seite des Parlaments neue Abgeordnete zu finden, die sich möglicherweise der EVP-Fraktion nach den Wahlen anschließen. Und natürlich hat Manfred Weber die Absicht zu verhindern, dass beispielsweise die spektakulär siegreiche Bauern-Bürgerbewegung in den Niederlanden, die aus dem Stegreif stärkste Partei in Holland geworden ist, dazu zu bringen, im nächsten Europaparlament Mitglied der EVP-Fraktion zu werden. Natürlich guckt er, ob nicht der eine oder andere Abgeordnete aus der EKR-Fraktion im nächsten Europaparlament nicht rüberzuziehen ist zur EVP, um sicherzustellen, dass auch im nächsten Parlament die EVP vor den Sozialdemokraten liegt und den Zugriff auf den Kommissionspräsidentenposten hat. Das scheint mir der Hintergrund dieses Manövers von Manfred Weber zu sein, das auch den düsteren Beigeschmack hat, dass er dadurch auf einen Schmusekurs zu Giorgia Meloni gegangen ist, die italienische Postfaschistin, was den Parteioberen in Deutschland, Friedrich Merz und Markus Söder, überhaupt nicht ins Konzept passt.
Die AfD-Ideen für Europa und was sich ein Jahr nach dem Rücktritt von Patricia Schlesinger getan hat beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das haben wir uns heute mal beides ein bisschen genauer angeguckt. Und weil Sie ja alle diesen Podcast mitbezahlen, wie wir auch nochmal geklärt haben, wollen wir natürlich auch, dass da möglichst was Gutes bei rumkommt und freuen uns deshalb wie immer sehr über Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Bastian Rode war heute mit dabei, Josephine Schulz ist mein Name. Und wir schwingen uns jetzt aufs Fahrrad und in den Bus, also nichts mit Massagesitz oder Chauffeur. Danke fürs Hören. Bis bald. Tschüss.